Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran, aus der dritten Sure, der Sure Ole Imran, den 37. Vers.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
صدق الله العلي العظيم.
Dass im Heiligen Koran eine Sure Maria, der Mutter Jesu, a.s., gewidmet ist, wissen Sie. Aber auch in anderen Koranversen ist, sie würdigend und ehrend, von ihr die Rede. Wie in diesem, der übersetzt lautet: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott nahm Mariam wohlgefällig an, ließ sie edel und hold heranwachsen und vertraute sie Zacharias an. Wann immer Zacharias in ihre Kammer trat, sah er dort Speise. Er fragte sie: Maria, woher hast du sie? Und sie antwortete: Sie kommt von Gott. Dem, dem Gott möchte, gibt er in aller Großzügigkeit.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, den 30. September 2021, gleich dem 8. März 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Deswegen ewiges Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ein Hauch von Ashura. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Russland verurteilt Israels Angriffe auf Syrien. USA normalisieren ihre Beziehungen zu Syrien nicht. USA verhängen Sanktionen gegen ein Hezbollah-Finanznetzwerk. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Russland verurteilt Israels Angriffe auf Syrien. Der ständige Botschafter Russlands bei den Vereinten Nationen hat die wiederholten Luftangriffe des zionistischen Regimes auf Syrien verurteilt. Wassily Nebenzia erklärte am Dienstag bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu den politischen und sicherheitspolitischen Entwicklungen in Syrien die Bereitschaft Russlands zur Wiederaufnahme der direkten Gespräche mit Damaskus in Genf. Nebenzia sagte weiter, die Luftangriffe des zionistischen Regimes würden die Bemühungen um die Herstellung der Stabilität in Syrien und der Region schwächen. Die IS-Terroristen in Idlib versuchten, die Instabilität im Süden Syriens zu missbrauchen, erklärte der ständige Botschafter Russlands bei den Vereinten Nationen. Nur im letzten Monat sind laut Nebenzia mehr als 760 Angriffe auf die Stellungen der syrischen Regierungskräfte registriert worden. Dabei sind Dutzende syrische Soldaten ums Leben gekommen. Der ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen hat auch bei dieser Sitzung den Sicherheitsrat aufgefordert, das israelische Regime dazu zu bewegen, seine Angriffe auf die Souveränität und territoriale Integrität Syriens unverzüglich zu beenden. Majid Tahtavanchi sagte, dass die israelischen Angriffe auf die Souveränität und territoriale Integrität Syriens ein klarer Verstoß gegen die internationalen Rechte seien und die regionale und internationale Sicherheit und den Frieden bedrohten. Am 3. September forderte auch Syrien den UN-Sicherheitsrat und die Vereinten Nationen auf, die Aggression des israelischen Regimes gegen Syrien zu verurteilen und zu verhindern. USA normalisieren ihre Beziehungen zu Syrien nicht. Die USA haben keine Pläne, diplomatische Beziehungen zur Regierung des syrischen Präsidenten Bashar Assad zu normalisieren oder zu verbessern. Die USA werden ihre diplomatischen Beziehungen zu Syrien weder normalisieren oder verbessern, noch andere dazu anregen, teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwoch in einer E-Mail mit. Die Kommentare kamen als Reaktion auf eine Reuters-Frage, ob Washington die Annäherung zwischen Jordanien und Syrien unterstützen werde, nachdem Jordanien am Mittwoch seinen Hauptgrenzübergang zu Syrien vollständig wiedereröffnet hatte. Der Schritt Jordaniens erfolgte mit der Absicht, die angeschlagene Wirtschaft der beiden Länder anzukurbeln und die arabischen Staaten dazu zu bringen, die territoriale Integrität Syriens nach dem Bürgerkrieg in diesem Land wieder anzuerkennen. Das US-Außenministerium begrüßte aber die Wiederaufnahme kommerzieller Flüge zwischen Jordanien und Syrien. Die stellvertretende Sprecherin des US-Außenministeriums, Jalina Porter, sagte am Dienstag, solange es sich um kommerzielle Flüge handelt, begrüßen wir dies. Die USA haben ihre diplomatische Präsenz in Syrien seit 2012 ausgesetzt. Arabische Staaten haben während des Bürgerkrieges in Syrien ihre Beziehungen zu diesem Land abgebrochen, bei dem nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 350.000 Menschen getötet wurden. Die mit den USA verbündeten arabischen Staaten, darunter Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, unterstützten Oppositionsgruppen, die gegen die syrische Regierung kämpften. USA verhängen Sanktionen gegen ein Hezbollah-Finanznetzwerk. Die USA haben wegen der Finanzierung der libanesischen Widerstandsbewegung Hezbollah Sanktionen gegen 7 Personen verhängt. Es handelt sich um ein großes Finanznetzwerk der Hezbollah auf der arabischen Halbinsel, teilte das US-Finanzministerium am Mittwoch in einer Erklärung mit. Auch die Regierung in Katar gehe gegen das Netzwerk vor, hieß es weiter. Laut der Erklärung des US-Finanzministeriums sagte die Vorsitzende des Office of Foreign Assets Control, OFAC, Andrea M. Gaki, die Hezbollah versucht, das internationale Finanzsystem zu missbrauchen, indem sie globale Investorennetzwerke aufbaut, um ihre Kassen zu füllen und ihre Aktivitäten zu finanzieren. Die grenzüberschreitende Natur dieses Hezbollah-Finanznetzwerks unterstreicht die Bedeutung unserer fortgesetzten Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wie der katarischen Regierung, um die amerikanischen und globalen Finanzsysteme vor Missbrauch zu schützen, behauptete sie weiter. Das US-Finanzministerium warf den von den US-Sanktionen betroffenen Personen vor, der Hezbollah Dutzende Milliarden Dollar über das Finanzsystem sowie als Bargeld beschaffen zu haben. Zuvor hatte das US-Finanzministerium 13 Personen und 8 Unternehmen wegen der Unterstützung der Hezbollah auf die Sanktionsliste gesetzt. Die sanktionierten Personen sind Bürger Irans, Chinas, Kuwaits und des Libanon. Sanktionierte Unternehmen sind auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hongkong ansässig. Washington behauptete, Mitglieder des im Libanon und in Kuwait ansässigen Netzwerks geben der Hezbollah finanzielle Unterstützung. Die US-Sanktionen gegen den Libanon und Syrien führten zur Wirtschaftskrise in beiden Ländern. Bisher ist es Washington nicht gelungen, diesen Ländern seine politischen Forderungen aufzuerlegen. Die Bemühungen der USA um die Verhängung einer Wirtschaftsblockade gegen den Libanon sind ebenfalls durch die Initiativen der Hezbollah gescheitert. China lehnt US-Antrag auf Reduzierung der Ölimporte aus Iran ab. China hat einen Antrag der USA auf die Reduzierung der Ölimporte aus Iran abgelehnt und Washington aufgefordert, seine einseitigen Sanktionen zu beenden. Auf einer regelmäßigen Pressekonferenz am Mittwoch in Peking sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying, dass Peking jegliche einseitige Sanktionen entschieden ablehne. Sie forderte auch die USA auf, die sogenannte Langarm-Gerichtsbarkeit gegen Dritte und Einzelpersonen aufzuheben. Hua reagierte auf Medienberichte, in denen amerikanische und europäische Regierungsverantwortliche am Dienstag zitiert wurden, dass die USA China dazu gedrängt haben, die Rohölimporte aus Iran zu reduzieren. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass die Importe des Rohöls aus Iran nach China zu den Themen gehörten, die die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman während ihres China-Besuchs Ende Juli angesprochen hatte. Hua erklärte weiter, Pekings Haltung gegenüber der chinesisch-iranischen Wirtschafts- und Handelskooperation sei klar und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern erfolge immer im Rahmen der internationalen Vorschriften. China und Iran hätten immer auf der Grundlage der Prinzipien wie der Gleichheit und dem gegenseitigen Nutzen, der Win-Win-Kooperation und der Kommerzialisierung miteinander zusammengearbeitet, fügte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums hinzu. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte im Mai 2018 den einseitigen Ausstieg Washingtons aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA mit Iran sowie die Wiedereinführung von Sanktionen gegen Teheran angekündigt. US-Präsident Joe Biden hat seine Bereitschaft zum erneuten Beitritt zum Atomabkommen bekundet. Konkrete Maßnahmen seitens der USA wurden jedoch bisher nicht ergriffen. Iran sagt, dass die USA als erste und einzige Partei, die das Abkommen offiziell verlassen hat, die Sanktionen auf nachprüfbare Weise aufheben müssten, um den Weg für eine Rückkehr zum JCPOA zu ebnen. Iran und Russland beschleunigen Umsetzung gemeinsamer Nuklearprojekte. Teheran und Moskau haben eine vorläufige Einigung über die Beschleunigung gemeinsamer Nuklearprojekte erzielt. Wir haben vereinbart, in den neuen Verhandlungen verschiedene Mechanismen anzurichten, um die Umsetzung der Projekte zu beschleunigen, sagte der Chef der iranischen Atomenergieorganisation Mohammad Islami am Mittwoch vor Reportern in Moskau nach einem Treffen mit dem Generaldirektor des russischen Staatsunternehmens Rosatom, Alexei Lichachev. Bei diesem Treffen wurde eine erste Einigung erzielt, unsere Nuklearprojekte und Programme schneller und mit einem klaren Bild durchzuführen, sagte Islami. Die gemeinsamen Projekte umfassen die Zusammenarbeit beim Einsatz von Strahlung in der Medizin und den Bau neuer Atomkraftwerke in Iran, insbesondere die Nutzung der bereits in Betrieb befindlichen Phase und die Entwicklung der zweiten und dritten Phase des Atomkraftwerks Bushehr. Wir haben diese Fragen sowie unsere Verpflichtungen mit der russischen Seite diskutiert und vereinbart, sagte der Chef der iranischen Atomenergieorganisation. Sein Besuch in Moskau erfolgte nach unbestätigten Berichten, wonach die Russen die Arbeit an neuen Projekten in Iran wegen unbezahlter Gelder verlangsamt hätten. Islami sagte, die iranische Seite sei bereit, ihre Verpflichtungen zur rechtzeitigen Zahlung von Mitteln zu erfüllen, um eine 22-monatige Verzögerung bei der Umsetzung der Projekte zu beenden. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Bereich friedlicher Nuklearaktivitäten, einschließlich des Baus und der Entwicklung von Kernkraftwerken, kommt gut voran und diese Zusammenarbeit sollte weiter ausgebaut werden, sagte der Chef der iranischen Atomenergieorganisation weiter. Er brachte zudem seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die beiden Seiten den Prozess der Zusammenarbeit durch regelmäßige Konsultationen stärken und beschleunigen würden. Lichachev begrüßte auch die Vertiefung der bilateralen Beziehungen zu Iran, insbesondere im Bereich der friedlichen Nuklearenergie. Islami traf am Dienstag in Moskau ein, um mit Lichachev und einigen hochrangigen russischen Regierungsverantwortlichen zusammenzutreffen. Iran und Russland haben im November 2014 eine Reihe von Dokumenten unterzeichnet, die die Zusammenarbeit im Bereich der friedlichen Nutzung der Atomenergie ausweiten und den Bau von bis zu 8 Kraftwerken in Iran ermöglichen. Iran begann im November 2017 mit dem Bau von 2 weiteren Atomreaktoren in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem russischen Rosatom in Bushehr. Das Land will Atomkraftwerke mit 20.000 Megawatt Leistung bauen, um den wachsenden Strombedarf zu decken und sein Rohöl für den Export zu bewahren. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 23 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13 Grad, Mashhad 16 Grad, Isfahan 22 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Bundestagswahl in Deutschland. Über die Spitzenkandidaten, Einflüsse des Kartellsystems auf deutsche Politik und weitere Aussichten sprachen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörster. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Hotzel, ist das Spiel jetzt endgültig zu Ende oder kann man von Scholz, Laschet sprechen?
Im Prinzip ist das amtliche Endergebnis heraus. Sie haben die korrekten Zahlen zitiert, lieber Schorkny. Das ist durch. Jetzt geht es darum, wer kann die Regierung bilden? Und hier hat das ist eindeutig Gepflogenheit in Deutschland. Die stärkste Partei, selbstverständlich ein Prä. Sie hat den offiziellen Auftrag, als stärkste Partei das zu tun. Herr Laschet wollte aber noch nicht aufgeben, das sieht man. und er hält Gespräche mit Gelb-Grün, also mit FDP und Grünen. Eine Koalition mit der AfD darf er nicht machen. Da sind die Kartelle im Moment dagegen, obwohl die AfD ihre eigene Gründung ist. Sehr interessant, das ist also gegen die Regie. Das scheint mir so eine Notvariante zu werden. Und eine FDP ist ja die eine Partei in Deutschland, die den Kartellen traditionell am nächsten steht, insbesondere dem Finanzkartell. Das ist in die Geschichte und in die Gepflogenheiten dieser Partei seit dem Zweiten Weltkrieg eingeschrieben, wie bei keiner anderen Partei sonst. Und eine Koalition von CDU, Grün und FDP ist etwas, wovon die Kartellmedien abraten. Die wollen gerne Rot, Gelb, Grün. Und das ist die sogenannte Ampelkoalition. Ja, das ist das, was man hier möchte. Jamaika nach den Landesfarben wird genannt, die Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Und hier hat im Moment also klar Vorrang für die Kartellmedien, dass die SPD das Rennen macht mit FDP und Grünen. Die Linken haben einen so eklatanten Absturz hinter sich gebracht, mit minus 4,3%, die haben sich praktisch halbiert, dass sie unter die schicksalhafte 5%-Hürde gefallen sind, können aber aufgrund einer Sonderregelung, weil sie nämlich drei Direktmandate erworben haben, trotzdem im Bundestag als Fraktion bleiben. Das ist spannend und das ist nun passiert, aber als Koalitionspartner fallen sie einfach mangels Masse aus. Es haben ja auch praktisch die Grünen so stark gewonnen, dass sie mehr gewonnen haben, als die Linken verloren haben. Also eine Rot-Rot-Grün-Geschichte oder so fällt aus. Eine Viererkoalition ist wenig ratsam und damit auch nicht denkbar. Und die Linken sind sozusagen buchstäblich aus dem Rennen. Also es geht tatsächlich um diese drei Koalitionstypen sozusagen. Einmal CDU an der Spitze im Jamaika-Format mit Grün und FDP. Und einmal SPD an der Spitze im sogenannten Deutschland-Format, das mit Deutschland nichts zu tun hat. Wir werden von Kartellen regiert, aber immerhin Rot, Grün und FDP Gelb. Das sind die beiden Themen und ich vermute, dass die SPD das Rennen macht. Es beginnen bereits Verteilungskämpfe in der CDU und Herr Laschet erscheint chancenlos. Und es gibt auch schon Stimmen nach dem Motto, wer bringt denn Herrn Laschet bei, dass seine Karriere buchstäblich zu Ende ist? Ist ohne Rückfahrticket sozusagen. Er hat sich getrennt von Nordrhein-Westfalen, hat gesagt, ich bin, egal wie es in Berlin läuft, nicht mehr Ministerpräsident, hätte es anders gemacht. Hätten alle Zeitungen geschrieben, dass er an seinen Wahlsieg nicht glaubt. Also er musste sich lossagen von seinem Amt als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Man hat ihn noch gerne ziehen sehen, weil er eben diesen Skandal um die Flut am Hals hat und noch andere Themen. Und nun wird er nicht einmal Fraktionschef in der Bundestagsfraktion. Das ist ein sehr mächtiger Posten. Und also sind vermutlich seine Tage im Vorsitz der Christdemokratischen Union eindeutig gezählt.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe. Deswegen ewiges Wunder. Bleiben Sie dran. Deswegen ewiges Wunder. Die Erzählungen im Koran dienen höheren Zielen. Wir möchten neben der Moral auch auf ihre ästhetischen Aspekte hinweisen. In der Ästhetik und Ethik der Korangeschichten kommt erneut die Unnachahmlichkeit dieses Himmelsbuches zum Ausdruck.
Immer schon standen Religion und Kunst im Verbund miteinander. Vielleicht liegt es daran, dass der Hang zu beiden tief im Wesen des Menschen verwurzelt ist. Der Koran spiegelt die Gnadenfülle Gottes wider und die Geschichten in ihm sind sinnvolles Gotteswort und veranschaulichen die wahren Werte. Mithilfe dieser Geschichten wird der wissensdurstige Mensch zur Entdeckung des Schönen angeregt. Das Verlangen danach, das Schöne zu sehen und es anzustreben, ist im Geist und der Seele des Menschen verankert und lädt ihn auf den Weg der Weiterentwicklung in Richtung seines einmaligen Schöpfers, der die Quelle jeglicher Vollkommenheit und Schönheit ist, ein. Der Koran lässt den Menschen nicht in der weiten Öde theoretischer Diskussionen alleine, sondern führt ihm die Dinge vor Augen, die wahrhaft schön sind, und fordert ihn zu deren Erreichung auf. Aber es gibt auch Dinge, die nur scheinbar schön sind. In der Sure 15, Sure Hijr, steht die Geschichte von Iblis, dem Teufel, der schwor, er werde Schlechtes im schönen Licht erscheinen lassen, um die Menschen auf diese Weise in die Irre zu führen. In den Versen 39 und 40 dieser Sure lesen wir: Er sagte, »Mein Herr, darum, dass du mich in Verwirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf der Erde das Weltliche und Böse ausschmücken und sie ganz gewiss allesamt in Verirrung fallen lassen, außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen.« Der Koran soll dem Menschen zur Vervollkommnung und zu Wohl und Glück verhelfen. Aufgrund dieser Absicht verleiht er seinen Geschichten einen besonderen Sinn. Als Beispiel kann die Geschichte von Ayub dienen. Ayub ist der arabische Name für Hiob. Anhand der Geschichte von seiner Geduld wird dem Menschen veranschaulicht, dass Standhaftigkeit in harten Zeiten eine gute moralische Eigenschaft ist und ein Mensch edel und lobenswert wird, wenn er sich mit dieser Eigenschaft geschmückt hat. In diesem Zusammenhang gibt es noch weitere lebenswerte Geschichten im Koran, die ja alle wahr sind. Zum Beispiel die großartige Nachsicht von Prophet Yusuf, Josef, gegenüber dem Neid seiner Brüder, die edle Sittsamkeit und das gewaltige Gottvertrauen Hazrat Mariams, der Mutter Jesu, Friede sei mit ihm, und das Hoffen des Propheten Yunus auf die Erhörung seines Gebetes und die Rettung aus dem Bauch des Fisches, welches verdeutlicht, dass der Mensch auch in der schlimmsten Lage nicht die Hoffnung auf Gottes Beistand aufgeben darf. Der Koran lädt zur Betrachtung eines Lebens, welches mit den Idealen des Ein-Gott-Glaubens geschmückt ist, ein und ruft den Leser und Zuhörer zu dem einen Gott herbei. Im Koran erscheint Asiya, die Frau des Pharaos, die dem einen Gott zuliebe auf das prächtige Palastleben und die soziale Stellung verzichtet, und Hazrat Abraham tritt mit den im Vers 79 der Sure 6 an Om zitierten Worten auf. Ich wende mein Gesicht dem zu, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, als Anhänger des rechten Glaubens, und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Mal geht das Faszinierende der Geschichten im Koran auf die Erzähltechnik zurück und mal auf die Elemente. Die Personen, Elemente und Ereignisse, um die es in diesen Geschichten geht, sind alle wahr und gleichzeitig auf wunderbare Weise harmonisch miteinander kombiniert, dem Leser und Hörer in strahlender Klarheit die Wahrheit vor Augen führend. In diesen Geschichten steckt Leben und das spendet ihnen Aktualität. In der Sure 26, Shuara, kommen mehrere Erzählungen vor, so die von Moses und dem Pharao und von den Propheten Abraham, Noah, Hud, Saleh, Lot und Schweib. Zu Beginn und am Ende jeder Geschichte bilden in dieser Sure mehrere Verse jeweils eine Art Refrain, der sich zu Beginn der darauffolgenden Geschichte bzw. an deren Ende wiederholt. Auf diese Weise ist das Gemeinsame zwischen diesen wahren Begebenheiten zu verspüren. Die Wiederholung ist ein typisches Stilelement der Geschichten im Koran. Der Leser und Hörer begegnet ihm in einigen Geschichten mehrmals, wie der Geschichte von Nuh, Noah oder der von Musa, Moses und ihrem Kampf gegen die arroganten Mächte und Frevler. Imam Khomeini, der Begründer der Islamischen Republik Iran, ist der Ansicht, dass diese Geschichten deshalb im Koran wiederholt werden, weil sie der Rechtleitung und Charakterveredelung der Menschen dienen sollen. Er sagt, der Koran ist kein Geschichtsbuch, sondern ein Buch für Ethik. In einem Buch für Ethik muss Wiederholung stattfinden. Jemand, der die Menschen Moral lehren will, muss Wiederholungen vornehmen, damit es eine Wirkung auf sie hat. Etwas nur ein einziges Mal zu sagen, wird nicht effektiv sein. Wiederholungen sind ein wertvoller Aspekt im Heiligen Koran. Allerdings sind es nicht einfach Wiederholungen, sondern die Methode zur Veredelung der Menschen sieht so aus. Auf jeder Seite, die aufgeschlagen wird, steht ein Aufruf zur Gottesfürchtigkeit. Jede der Geschichten kommt mehrmals vor, zum Beispiel die von Moses und die von Abraham. Leute, die nicht mit der Kultur des Korans vertraut sind, sagen, wäre er doch in verschiedene Kapitel eingeteilt und jedes Kapitel einem eigenen Thema gewidmet. Aber der Koran wurde herabgesandt, um Menschen zu veredeln, und wenn etwas nur einmal gesagt wird, lassen sich damit keine Menschen veredeln. Bei einer Erzählung wird normalerweise versucht, den Leser mit plötzlichen, unvorhergesehenen Ereignissen zu überraschen. Diese Methode wurde auch im Koran eingesetzt. Ein Beispiel ist an der Geschichte von Qarun, Korah, zu sehen. Korah war ein hochmütiger Mensch, der sich seines Reichtums rühmte und nicht auf die Mahnungen der anderen hörte und seine Pflichten ignorierte. Einige bewunderten seinen gewaltigen Reichtum und wünschten, genauso wohlhabend zu sein. Aber anderen verlangte es nicht nach den irdischen Gütern, sondern nur nach der Belohnung Gottes für gute Werke. Die Geschichte von Korah im Koran erreicht ihren Höhepunkt, als plötzlich etwas Seltsames geschieht, mit dem niemand gerechnet hat. Korah wird von der Erde verschluckt, und obwohl er so wohlhabend gewesen war, kann niemand ihm helfen. Die Geschichten im Koran weisen auf feine Art auf die Faktoren hin, die zum Auf- und Untergang von Zivilisationen und menschlichen Gemeinschaften führen. Ursache für den Untergang sind Dinge wie die Leugnung der Wahrheit und die Abkehr von dem Aufruf der Propheten, Unheilstiftung, Unrecht und Gewaltherrschaft. In Sure 3, Ali Imran, Vers 173 heißt es, »Schon vor euch sind Gesetzmäßigkeiten ergangen«, und jedes Volk begegnete gemäß seiner Taten und Eigenschaften einem Schicksal, und bei euch ist es genauso. So reist doch auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner der Zeichen Gottes war. We'll be right back. Aber auch die Faktoren für den Fortschritt und das Wohl der Menschen werden genannt. Dazu gehören die Befolgung der guten Traditionen, welche zur Festigung der Zivilisationen und Rettung der Menschen führen, wie der Besitz von Wissen und Glauben, die Herstellung von Gerechtigkeit in der Gesellschaft und ein moralisch korrektes Leben sowie Aufrichtigkeit. Am Ende der Geschichte von Hud lesen wir in der nach ihm benannten Sure im Vers 58: Als nun unser Befehl kam, erretteten wir Hud und diejenigen, die mit ihm glaubten, durch Barmherzigkeit von uns, und wir erretteten sie vor harter Strafe. Der Leser und Hörer des Korans begegnet also in seinen Geschichten lehrreiche Szenen, empfindet Achtung und Anerkennung für edle Moral und charakterlichen Vorzüglichkeit oder aber verspürt Abscheu und Ablehnung gegenüber dem Hässlichen und Bösen. Nach und nach wächst die Ablehnung gegen alle Formen des Hässlichen und Verdorbenen in seinem Herzen, während seine innere Neigung zum Schönen und charaktervollen Wurzeln schlägt. Daher hat Imam Khomeini über die Rolle der Geschichten im Koran gesagt: Der Koran ist ein Buch der Gnostik und Ethik und der Menschenerziehung. Da aber das Denk- und Begriffsvermögen nicht bei allen Menschen gleich ist, wird das hohe Wissen des Korans in Form von Geschichten auf eine Stufe dargebracht, welche der Aufnahmefähigkeit der breiten Volksmassen entspricht, damit diese gemäß ihrer geistigen Kapazität und ihrer Begabung einen Nutzen aus dem Wissen, das Gott ihnen unterbreitet, ziehen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Homi Sharif mit dem Titel Kutsch, das heißt Auswanderung.
چشمه های روشن و جاری فسردن رودایت بستن و مردن دیگه حس و حرکتی نیست برکه مرده برکتی نیست ایلا دل شکست توی جاده موندن این چیه Oh,
همه مسافر، بعضی رودن بعضی مردا، آخه ما اینجایی نیستیم، شور دریا ما رو دریا، ما نباز اسیر بمیریم، کوچه پا بست و اسیره کوچ، ولی جاری جاری جنگلی ساده میمیره. اگه خاکه، اگه آتیش، اگه باده، اگه آبه، یه غریب حتی تو جاده تا نمیره نمیخوابه، شور دریا ما رو دریا، طرح دیوار مال دیوه، واسه تو تاراج دنیا یه نهیبه یه غریبه. چشمه های روشن و جاری فسردن، رودا یخ بستن و مردن، دیگه حس و حرکتی نیست، برکه مرده برکتی نیست. چشمه های روشن و جاری فسردن، کوچه ها رو رم بده بازم میکوچم. آینه شاته آسمونی نگو شهرهایی چو کوچم، کوچه ها رو رم بده بازم میکوچم. آینه شاته آسمونی نگو شهرهایی چو کوچم، کوچه ها رو رم بده بازم میکوچم. کوچه ها رو رم بده بازم میکوچم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ein Hauch von Ashura. Weiterhin guten Empfang. Die Verteidigung Irans ging mit zahlreichen tapferen und heroischen Taten einher. Du hättest jeden Augenblick den Einsatz der Bevölkerung, ihre Solidarität und ihren festen Glauben spüren können, auch seitens der Frauen. In diesen 8 Jahren der heiligen Verteidigung hat die Standhaftigkeit der Iraner beeindruckende epische Szenen geschaffen, und dies nicht nur seitens der Männer. Die Frauen haben sich Schulter an Schulter mit ihnen und manchmal noch mehr als sie für den Sieg eingesetzt. Sie haben durch ihre Standhaftigkeit und ihre Zusammenarbeit dem iranischen Volk den Sieg beschert. Es lässt sich ohne weiteres sagen, dass der Erfolg vieler großer Männer, die einen wichtigen Einfluss auf die Geschichte genommen haben, der Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit von 2 Gruppen von Frauen zu verdanken ist. Die Mütter, denen es gelang, solche Kinder zu erziehen, und die opferbereiten Ehefrauen, die an der Seite ihrer Männer in schwierigen Zeiten tapfer blieben. Es kann und darf also nicht die Rolle der Frauen im Hintergrund der Ereignisse oder ihre direkte Anwesenheit auf verschiedenen Schauplätzen übersehen werden. In der Geschichte des Islams und der Weltgeschichte, ebenso wie in der zeitgenössischen Geschichte Irans, haben wir viele Beispiele für den Einsatz der Frauen in Kriegszeiten vor uns. Die Zahl der Frauen, die sich in der Geschichte an einem bewaffneten Kampf beteiligt haben, ist zwar erheblich geringer als die der männlichen Kämpfer. Es ist jedoch zu bedenken, dass bei einem Krieg und dem Verteidigungskampf eines Volkes gegenüber den Offensiven des Feindes, deren Besiegung noch nicht dadurch gewährleistet ist, dass die Männer in den Kampf ziehen. Vielmehr hängt der Ausgang eines Krieges auch von der Moral der Kämpfer ab, und diese wird durch die Unterstützung der Kämpfer und den Ansporn der Männer zur Fortsetzung des Kampfes sowie die Versorgung der Verletzten und durch die Fortsetzung der Hilfen hinter der Front gestärkt. Im Rahmen der Islamischen Revolution haben viele Iranerinnen als Mutter oder als Ehefrau ihre Lieben dazu ermutigt, auf dem schwierigen Schauplatz des Kampfes zu bleiben und ihn nicht zu verlassen. Während der Heiligen Verteidigung war eine Gruppe von Frauen an der Seite der Männer als Ärztinnen, Krankenschwester und Sanitäterinnen an den gefährlichsten Grenzorten des Landes zugegen. Sie sind Wahrzeichen für Standhaftigkeit und Opferbereitschaft und gereichen ihrem Vaterland und ihrer Religion zur Ehre. Die Frauen im Iran folgen großen Beispielen in der Geschichte des Islam, wie Zainab, der Schwester Imam Husseins, Friede sei mit ihnen. Sie haben sich, ihrem Beispiel folgend, an Kampf mitbeteiligt und den Männern bei der Verteidigung der Heimat geholfen. Die Iranerinnen kennen aus den einmaligen historischen Ereignissen in Karbala die großartige Rolle von Frauen, die auf dem Höhepunkt der Sittsamkeit, der Liebe und Opferbereitschaft ein Epos schufen. Und sie nehmen sich diese Heldinnen zum Vorbild. Zainab ist das leuchtende Licht in der Gefangenenkarawane der Hinterbliebenen Imam Husseins. Ihr obliegt die Fürsorge für die hinterbliebenen Frauen und Kinder. Am Ashura-Tag hatte sie die Verletzten versorgt und die Gottliebenden, die den Märtyrertod auf sich nahmen, gelobt und die Hinterbliebenen, die Leid erfahren hatten, getröstet. Als Ali Akbar, der Sohn Imam Husseins, im Gefecht fiel, eilte Zainab zu ihm und nahm Gott zum Zeugen für das Unrecht, das ihm angetan worden war. Als der noch ganz junge Sohn Imam Hassans fiel, kam sie auch zu ihm herbeigeeilt. Aber als ihre beiden Söhne Aun und Mohammed auf dem Schauplatz des Kampfes den Märtyrer tot fanden, verhüllte sie ihr Gesicht und sagte: »Dies sind zwei geringfügige Geschenke vor Gottes Schwelle. Es gebührt sich nicht, dass ich zu meinen Söhnen eile und mit Tränen und Jammern das Herz Husseins mit Schmerz erfülle.« Als Zainab jedoch durch den Zeltschliss schaute, sah sie Hussein, der aufgeregt vom Pferd abstieg und die gefallenen Söhne seiner Schwester in die Arme nahm. Es ist für jede Mutter sehr schwer, den Verlust eines Kindes zu ertragen. Ihren Kummer kann sich keiner vorstellen. Aber die Mütter der Märtyrer sind dem Beispiel von Zeynep gefolgt und haben in fester Überzeugung von der Richtigkeit des Weges, den ihre Kinder beschritten haben, jahrelang Geduld und Ausdauer bewiesen. Die Mütter der Märtyrer im Iran haben, in Kenntnis von der Rolle, die die Märtyrer für das Leben und das Bestehenbleiben der islamischen Gesellschaft spielten, mit einem Herzen voller Gottesliebe den Weg gewählt, der das Wohlgefallen Gottes findet. Sie besaßen einen heroischen Geist, und wenn sie die Nachricht von dem Märtyrertod eines ihrer Lieben erreichte, haben sie reinen Herzens Gott gebeten, deren Selbstopfer für seinen Weg zu akzeptieren. Einige haben mit eigenen Händen ihre Kinder nach dem Märtyrertod beigesetzt. Einige Mütter, die bereits zwei Söhne durch den Märtyrertod verloren hatten, ermutigten auch ihren dritten Sohn dazu, an der Front das Vaterland zu verteidigen. Rubobe Falazadeh ist eine von ihnen. Sie gab drei ihrer Söhne für die Heimat, den Islam und den Koran her und ließ sich nicht durch deren Märtyrertod entmutigen. Ihre einzige Bitte an die jungen Menschen und die Bevölkerung lautet, dass sie den Weg der Märtyrer fortsetzen, nicht in dem Sinne, dass sie auch Märtyrer werden sollen, sondern in dem Sinne, dass sie keine Dinge tun, mit denen Gott nicht zufrieden ist und die nicht würdig sind. Banin, die Gemahlin von Imam Ali, bat ihre vier Söhne, dass sie Imam Hussein im Kampf um das Recht unterstützen und nicht alleine lassen. Sie war selber nicht in Karbala zugegen, denn sie war in Medina geblieben. Als sie besorgt auf dem Weg zum Stadttor war, traf sie Bashir. Sie fragte ihn, was ist passiert? Bashir sagte ihr, Mutter, dein Abbas ist Märtyrer geworden. Mubanin schien ihn nicht verstanden zu haben, denn sie fragte wieder, was ist passiert? Bashir sagte, was soll ich dir sagen, Mutter? Deine anderen Söhne Abdullah, Osman und Jafar sind auch Märtyrer geworden. Banin rief besorgt, sag mir, was ist mit Hussein? Ihm seien alle meine Söhne und was es unter dem Himmel gibt, geopfert. Berichte mir von ihm. Als Bashir ihr sagte, dass auch Hussein Märtyrer geworden war, sank Banin vor Kummer auf die Knie. Die Frauen hatten während der islamischen Revolution Iran solche Vorbilder von Ashura vor Augen und sie eilten den Kämpfern voraus. Dem Vorbild von Banin folgend und im Bewusstsein um die Bedeutung der Märtyrer für den Erhalt der islamischen Gemeinde haben sie Gottes Zufriedenheit gesucht. Sie besaßen eine heroische Moral. Die Rolle der Frauen in den verschiedenen Abschnitten der islamischen Revolution und bei der Verteidigung deren Errungenschaften, insbesondere während des Krieges, den das Saddam-Regime dem Iran auferlegt hat, ist beispielhaft. Alle bezeugen, dass die Frauen wesentlich zum Sieg der Revolution und zur Stabilisierung der islamischen Staatsordnung beigetragen haben. Imam Khomeini hat deren Einsatz sogar noch höher als den der Männer eingestuft. Die Frauen haben mit ihrer Standhaftigkeit gegenüber den Verschwörungen der ausländischen Feinde und ihrer inländischen Handlanger eine hohe Stufe der Willenskraft und des Glaubens und des Pflichtbewusstseins erreicht. Und überall, wo sie eine Verantwortung übernehmen konnten, sind sie dieser ernsthaft nachgekommen. Ayatollah Khamenei sagt über die Rolle der Märtyrermütter: Mutter eines Märtyrers, Mutter von zwei Märtyrern, von drei oder sogar von vier. Das ist wirklich keine Kleinigkeit. Es lässt sich so einfach mit der Zunge sagen. Wie besorgt werden wir schon, wenn sich unser Kind erkältet und ein paar Mal hustet? Und wenn eines unserer Kinder hingeht und getötet wird, das zweite geht und getötet wird, und das dritte geht und getötet wird, ist das etwa nicht schwer? Und eine solche Mutter mit diesen gesunden, mütterlichen, natürlichen und vitalen Gefühlen spielt eine derartige Rolle, dass hunderte andere Mütter angeregt werden, auch ihre Kinder auf den Schauplatz des Krieges zu schicken. Wenn diese Mütter gejammert hätten, wenn die Leichen ihrer Kinder gebracht wurden oder ihre Leichen nicht von der Front zurückkehrten, wenn sie sich beschwert und gegen den Imam und gegen den Krieg protestiert hätten, dann wäre der Krieg gleich in den ersten Jahren und gleich in den ersten Phasen gescheitert. Diese Rolle haben die Mütter der Märtyrer gespielt. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.